Eine Predigt zu geben ist nicht so einfach. Ja? Es ist nicht nur, dass ich muss über Gnade reden und Liebe und alle diese wichtigen Dinge und auch über das Bibel machen. Ich muss auch eigentlich normale Christen wie Sie beibringen, wie du kannst für dich selbst umgehen mit der Bibel, wie du kannst für dich selbst eine Verständnis und eine Theologie bauen. Das ist sehr, sehr wichtig. In die Vergangenheit, das war sehr schwierig für dich und du hast eine Ausrede. Du kannst sagen, hi, Steven, ich war nicht auf der Universität, du warst auf der Universität, ich muss nicht wissen, du musst wissen. Heute hast du diese Ausrede nicht mehr. Wir haben große, große Ressourcen. Es ist ganz, ganz einfach, dass du kannst ziemlich alles wissen über das Bibel und Theologie und doch, ich rede von künstlicher Intelligenz. ChatGPT? Du kannst es ganz einfach fragen. Und es hat alle die Informationen. Es hat viel mehr Bücher gelesen, als ob ich hat gelesen, als ich habe gelesen. Es kennt die Griechisch, die Hebräisch. Es kennt jeden Bibelübersetzung. Jeden Bibelübersetzung. Da kommt die Frage, kannst du es vertrauen? Jein. Kannst du mich vertrauen? Jein. Das hängt an, wie man ein Werkzeug benutzt, oder? Man kann ein Buch falsch benutzen und es kommt auch mit falschen Auswirkungen. So auch mit ChatGPT, man muss es nur richtig benutzen. Und ich möchte dir beibringen, auf Anfang von meinem Predigt, wie wir kann das tun, weil eigentlich wir tun das nicht gerne im Hauskreis oder da gibt es keinen Kurs. So, ich mache es ganz schnell, ich habe einen Augenblick auf dem Timer, kein Problem. Ich gebe dir, was wir können tun. Und in ChatGPT, du kannst es downloaden, kannst auf die Website, ist es ganz frei und du kannst fragen mit Stift oder mit Worte, wie du willst. Du kannst es in Deutsch, in Englisch, in Spanisch, ohne Probleme. Und ich gebe dir ein Beispiel von unserer Predigt heute und was wir machen jetzt in unserer Gemeinde. Du weißt doch, alle liest im Moment Matthäus Evangelium, ja? Wir sind jetzt am Ende des Monats, das bedeutet, du hast nur 2 Tage, wenn du hast nicht angefangen, schnell. Schnell, du hast immer noch ein paar Stunden, das geht. So, sehr wichtig in Theologie, das muss man wissen. Text im Kontext, Text im Kontext, Text im Kontext, das muss ich doch sagen. Fast jeden zweiten Tag lese ich etwas oder ich höre etwas, dass jemand nimmt eine Bibelvers und sie nimmt es raus im Kontext. Das höre ich immer oft, das passiert. Bitte nicht das tun. Text und Kontext. Und wie ich habe dir gesagt, du hast keine Ausrede, weil du hast ChatGPT und es weiß alles. Nicht alles, aber es weiß viel. So, wie denn frage ich ChatGPT? Ich habe ein Beispiel gemacht. Schau mal hier. Zuerst fängst du an ganz nett. Meine liebes ChatGPT. Ja, sei nett. Ein Tag, künstliche Intelligenz wird über uns herrschen. Ja? Sei nett zu dir. Zweitens, du gehst an mit deiner Frage. Ich lese gerade das Matthäus-Evangelium. Könnten Sie mir bitte eingeben ein bisschen Hintergrundinformation? Zum Beispiel, wer, wann, für wen, was ist die Kernbotschaft? Sehr wichtig, was ist die Kernbotschaft? Und dann auch kannst du ein bisschen Spaß haben. Sag mir etwas interessant. Gib mir ein Faktum. Und hier kommt die sehr wichtige Ding. Die sehr wichtige Ding. 2 Dinge. Zuerst, ich möchte nicht 200 Seiten, gib mir nur 2. Ja? Und auch, ich möchte nicht Hochtheologie oder akademische Worte. Nein, gibt es ganz einfach für mich. Sagt ChatGPT das und es wird sowas machen. Und dann kommt die zweite sehr, sehr wichtige Ding. Bitte benutzen die besten Quellen. Und ich sage ChatGPT, was für Quellen? Christlich. Theologen, biblische, so christlich-theologisch, von den besten Universitäten, Oxford, Princeton. Und auch hier steht es, man kann auch die Baptisten-Hochschule nehmen, weil unsere Dozenten in Elster, unsere Baptisten-Hochschule, die haben auch Bücher geschrieben, die haben auch Artikel geschrieben. Das ist nicht ein Geheimnis, man kann es doch lesen. Ganz einfach. Und du kannst ChatGPT fragen. Und dann die dritte, sehr, sehr, man muss das immer sagen, geben Sie Ihre Quellen für mich an, damit ich kann überprüfen. Siehst du das? Du kannst ein Bild machen, du kannst es immer benutzen. Ganz einfach, du musst das nicht schreiben, du kannst es nur sagen in ChatGPT. Es wird für dich. Und dann gibt ChatGPT ein schönes Antwort, sehr gerne, und die Grüße an die Programmierer. Oh, das habe ich nicht gesagt. Schau mal, ich habe am Ende gesagt auch, nein. am Ende gesagt, ciao, vielen Dank und herzliche Grüße an Ihre Programmierer. Ja. Ja, weil das ist wichtig. Ich mag diese Programmierer sehr. Dann ChatGPT fängt an, sehr gute, und ich nehme die Grüße an die Programmierer weiter. Es ist schön und es gibt dir zwei Sätze. So, schau mal auf da. 15 Sekunden. Ich kann das nicht tun. Mit 16 Jahren Universität kann ich es nicht tun. Es ist besser als mich. Viel besser als mich. So, ich gebe dir, ich werde es nicht für dich alles lesen, aber eigentlich, ich möchte dir die Antwort geben und wir gehen weiter, ja? So, was sind die Hinterkontext von Matthäus Evangelium? Wir gehen ganz schnell durch das. Wer haben es geschrieben? Unwahrscheinlich oder wahrscheinlich war es nicht Matthäus, ja? Nirgendwo in die Text sagt es, das ist die Evangelium, das Matthäus hat geschrieben. Eigentlich, wenn du liest die Evangelium, Matthäus war nicht da für die ersten drei Teil. Bis Kapitel 8, 9, 10, dann sagt es, nach dem Bergpredigt, dann sagt es, Jesus hat Matthäus kennengelernt. Nach dem Bergpredigt. So wahrscheinlich nicht. Großer aber, conservative, New Testament, und diese sind gute Argumente, gibt es für Matthäus als Autor. So, das kann doch sein. Es kann doch sein. Es ist okay, wenn du das denkst. Keine Sorge, du bist nicht allein. Ja? So wahrscheinlich nicht, aber da gibt es gute Gründe, dass es war Matthäus. Wann? Sehr wichtig. 80 bis 90 nach Christus. Wann war Jesus gestorben? Wer weiß? Genau. 30, 35, hier haben wir 80, 90, das bedeutet 60 Jahre nach Jesus. Matthäus ist nicht die jüngste Evangelium. Doch, Matthäus kommt erst, ja? Matthäus, Markus, Lukas. Aber Markus war zuerst, nicht Matthäus. Und das ist 60 Jahre. Das bedeutet, die Zuhörer waren nicht jüdische Leute, das kennen nicht von Jesus. Die Zuhörer war schon vor einer sehr langen Zeit Christen. Sehr lange Zeit. Ein paar von sie waren für ihr ganzes Leben Christen und sind jetzt alt, als sie haben Matthäus gelesen. Verstehst du? Ganz lange Zeit. Und die spricht wahrscheinlich Griechisch. Aber sie haben sehr starke jüdische Wurzel. Das ist sehr wichtig, weil Matthäus möchte in Frage stellen, diese altmodische Denken. Matthäus stellt es in Frage und er ist sehr kritisch gegen die jüdische Autorität. Dann kommt die zweite Denk. Was eigentlich möchte Matthäus sagen? Was immer wir lesen in Matthäus, er möchte etwas sagen zu uns. Und er möchte sagen, dass Jesus ist der wahre Messias von Israel. Jesus ist, was wir haben erwartet. Jesus ist die Große. Und dann sagt er ein bisschen weiter über die Jünger und diese Autorität und was eigentlich eine Gemeinde. So, eine interessante Fakte, das ist sehr interessant, das habe ich nicht gewusst. Und ChatGPT hat mir gesagt, und ich habe es geprüft und es stimmt, eigentlich nur in Matthäus gibt es die Wort Kirche. Nur Ekklesia, nur in Matthäus Epistel. Die andere Evangelium redet nicht von der Kirche. Und das macht Sinn. Warum macht es Sinn? Weil Matthäus ist spät geschrieben. Verstehst du? Markus, da gibt es nicht so viele von dieser Idee, dass wir haben eine Gemeinde oder Kirche, wie wir denken eine, sondern viele Menschen. Okay, das war 7 Minuten. Das war's. Bist du okay? Das eigentlich war ein langer Einlauf. Hier kommen wir zu unserem Text. Ich lese einen von meinem Lieblingstext, Matthäus 8, 35. Alle, was kennt mich, kennen, dass mein Deutsch ist nicht die beste. Das bedeutet, ich lese wie ein 5-Jähriger. Du musst dich ein bisschen bequem machen. Du wirst sehen. Du musst mir helfen. Ja, es ist viel besser in den letzten paar Jahren. War es viel. Ja, das ist wahr. Da ist viel Übung hier. Es ist viel Übung hier. So. Du musst mir helfen, aber ich habe bemerkt, dass eigentlich ist es nicht so ein schlimmes Ding, wenn ich es falsch lese. Weißt du warum? Das bedeutet, du musst mal konzentrieren und mich nicht vertrauen. Ja? So, ich stehe hier hinten, wir lesen es zusammen, du kannst die schwierigen Worte für mich helfen. Ja, so, hier es kommt. Als Jesus in Kapernaum eintraf, kommt ein Hauptmann, das römische Heeres. Den Wort kenne ich gar nicht, was es bedeutet. Army. Ist das die Armee? Bundeswehr? Warum sagst du es nicht Bundeswehr denn? und bat ihm um Hilfe. Herr, meine Diener liegt gelähmt bei mir zu Hause und leidet. Einsetzlich. Leidet. Jesus antwortete, ich will mitkommen und ihn heilen. Da der Hauptmann erwidert, Herr, ich bin es nicht wert, dich in mein Haus zu empfangen. Sag nur ein einziges Wort, dann wird meine Diener gesund. Auch ich stehe unter höherem Befehl und habe andererseits Soldaten, die mir gehören. Wenn ich zu ihnen einem sagen gehe, dann geht er. Befehle ich einem anderen, kommt, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu dieses, dann füllt er meinen Auftrag aus. Hier kommt doch die Lieblinge-Ding. Ja? Als Jesus das gehört, wundert er sich sehr. Er sagte zu den Menschen, die ihm gefolgt waren, eines ist sicher, unter allen Juden in Israel bin ich keinem Mensch mit einem so fassenden Glauben begegnet. Und ich sage, oh, das ist sehr schwierig, und du weißt, wo ich gehe. Und ich sage, viele Menschen aus aller Welt werden kommen und mit Abraham, Isaac und Jakob im Himmel das Freudefest feiern. Aber die ursprünglich für Gottes Reich bestimmt werden, werden in die tiefste Finstern hinausgestoßen, wo es nur noch Höhlen und, das ist sicherlich, ohnmächtiges Jammern gibt. Ohren, ist das kommt von den Ohren? Nein. Eule, okay. Eule. Oh, Wein, oh, Weile. Okay, Eulen, ja. Dann sagte Jesus zu dem Hauptmann, geht weiter, wieder nach Hause, was du geglaubt hast, soll nun geschehen. Und zur selben Zeit werde die Diener gesund. Okay, ganz gut. Ein paar Dinge möchte ich denn sagen. Zuerst kommt denn, wer ist dieser römische Hauptmann? In Deutsch übersetzen wir die Wort Hauptmann, das ist ziemlich ein bisschen nicht so nett, kann ich denn sagen. Eigentlich es war eine Centurio. Das ist sehr wichtig, weil dieses Wort Centurio auf Englisch Centurion, da haben wir eine Century. Wie viel im Jahr ist ein Century? 100. Und das bedeutet, die Centurion sind über 100 Menschen. So, er ist Hauptmann. Aber das Problem ist, man kann auch Hauptmann haben, die sind nicht in Bundeswehr, oder? Kannst du im Geschäft, da gibt es Hauptmann. Oder ist Hauptmann nur ein Bundeswehrding? Nur ein Bundeswehrding? Und die Deutsch, du stellst neue Worte nicht, because das Übersetzen ist nur Big Man. Oder Overman, ja? So, okay, dann vielleicht ist es so. Aber man muss denken, er hat 100 Menschen unter ihm. Aber das ist nicht die große Thema. Die große Thema ist, dass er ist nicht jüdisch. Das ist auch vielleicht okay. Was bedeutet, er ist nicht jüdisch? Es bedeutet eigentlich, er hat nicht die Tora und die Geschichte und die Propheten. Er hat nicht die Ausbildung oder die Upbringing, um zu wissen, was Gott ist oder wer Gott ist oder wie funktioniert Gott. Ja? Er hat nicht diese ganz lange Geschichte, das hat er gar nicht. Er hat gar nicht von das. Und das wird auch ziemlich okay. Die Juden sind ein bisschen offen, die würden denn sagen, das ist okay, du kannst die Untersuchung machen, du kannst ein Juden sein, es dauert ein bisschen Zeit, aber du kannst eigentlich jüdisch sein. Die große Sache hier war, er war romanisch. Das, romanisch, ist das richtig? Römisch. Roma, er war Roma. Das ist die Problem. Da ist die Problem. Weil die Römer sind nicht nur nicht Juden. Die Römer sind Feinde. Die Römer sind die Feinde von Gottes Volk. Und dass er ist über 100 Menschen, bedeutet wahrscheinlich, da ist eine gute Möglichkeit, dass er hat ein paar Juden getötet. Oder vielleicht, er hat eine von seinen Soldaten befallen, ein paar Juden getötet. Oder, wenn das es nicht war, bestimmt ein paar Juden gebrüllt. Beat up a few Jewish people. Das ist 100%. Er ist nicht nur ein Nicht-Juden. Er ist Gottes Feind. Er ist Gottes Feind. Und er kommt zu Jesus in die Mitte von einer Besprechung, wo die Juden sind. Da sag's mal, Jesus sagt zum wem? Jesus redet mit den Juden, das sind neben. Dieser Römer kommt zu Jesus und er sagt, ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. Meine Diener leidet und ich brauche deine Hilfe. Und dann, du weißt diese Frage, er sagt, du musst nicht kommen, nur etwas sagen und etwas passiert. Und das kommt denn, dieser große Satz, unter allem Juden in Israel bin ich keinem Mensch mit einem so festigen Glauben begegnet. Hier eigentlich ist der Schwerpunkt von der ganzen Predigt. Was eigentlich ist wahre Glauben? Und eigentlich, was ist die beste Glauben oder die größte Glauben oder das Glauben, das Jesus sagt? Was war es von dieser Römer, das bringt Jesus zum Sagen, ich habe es nicht gefunden, selbst im Israel. Und da waren drei Dinge. Drei Dinge. Und die alle kommen zusammen. Glauben ist nicht ein Ding, sondern viele Dinge, das kommt zusammen. Die erste Ding, wenn wir kommen zurück, sehen wir hier, es sagt, mein Diener liegt gelähmt und leidet. Eine Diener konnte sein, oder wahrscheinlich war nicht ein Römer auch, das konnte ein anderer Mann sein, wahrscheinlich nicht ein Juden, es konnte jemand anderes sein, aber trotzdem vielleicht ein Sklave oder jemand, aber es war nicht ein Römer. Und die Römer hat die Diener geschaut und gesagt, etwas ist falsch, sie leidet. Und es berührt ihn, er bewegt sich, er möchte etwas tun. Und er befiehlt nicht, jemand anderes etwas zu tun. Er ruft nicht einen von seinen Soldaten und sagt, hey, geh zu Jesus, fragt Jesus. Nein, er selbst geht. Er geht sich selbst für einen Diener. Er hat 100 Menschen unter ihm. Vielleicht hat er andere Diener, aber er geht sich selbst. Das bedeutet, dieser Mann hat ziemlich ein gutes Herz. Ja? Er sieht jemand, das ist nicht von seiner Familie, nichts von seinem Königreich, nicht von die richtige Leute. Und er sieht diesen Mann an und sagt, ich muss etwas hier tun. Das möchte ich tun. Und dann kommt er zu Jesus und wir wissen, er kommt zu Jesus, weil er hat diesen Glauben, dass Jesus kann etwas tun. Und dieser Glauben ist nicht festgestellt in Wissenschaft oder Knowledge. Er kommt ohne diesen Hintergrund. Er kommt nur mit, was er hat. Und was er hat aus den jüdischen Ideen von Rabbi oder was, er weiß nur, dass Jesus ist jemand Besonderes. Jesus ist etwas. Und Jesus kann helfen. Vielleicht hat er es nicht total verstanden. Vielleicht hat er nicht die ganze Bibel gelesen und er weiß nicht diese ganze Geschichte über den Messias und über 1., 2., 3. Moses. Vielleicht war er nicht eine Rabbi oder hat nicht für 30 Jahre in die Synagoge gesitzt, um diese Worte gehört. Aber er weiß, etwas ist mit Jesus. Und er nimmt diese kleine Idee im Ernst, wirklich im Ernst. Und er kommt zu Jesus und sagt, Hilfe. Und dann Jesus sagt, okay, keine Sorge, ich möchte helfen. Jesus hilft viele Leute. Er sagt, ich möchte helfen. Aber er sagt, ich bin es nicht wert. Ich bin es nicht wert, dass du kommst in mein Haus. So er weiß, weil er ist, oder obwohl er ist über 100 Menschen, er ist immer noch nicht gut genug für Jesus. Er ist eine Roma von einer Roma. He is a Roman of a Roman. Er ist die beste Roma, ja, eine Centurion, eine sehr richtige Roma, aber trotzdem, nicht gut genug für Jesus. Nicht gut genug für Jesus. Er sagt, nein, du kannst nicht in mein Haus, das ist zu viel. Und er versteht eigentlich, wer Jesus ist in einem Werk, das ist sehr schwer zu fassen, ja. Es ist nicht ein theologisches Werk. Es ist nicht ein Werk, das kommt aus Ausbildung oder von Universität oder von Studium oder Jahre in die jüdische Familie. Es kommt aus dem Herz von dieser Römer. Er weiß es. Er weiß es. Er weiß es nur. Und als er das sagt und er sagt, ich weiß genau, wie kraftig du bist, Jesus. Das ist kein Magie. Jesus ist kein Magie. Ja, Jesus hat nicht ein Formular. Viele würden denken, Jesus muss hier kommen, dann macht Jesus einen kleinen Spell, etwas über den Mann und dann wird er heilen. Er weiß, Jesus ist nicht ein Zauberer. Jesus ist etwas total anderes. Jesus muss es nur sagen. Eigentlich muss Jesus es nicht nur sagen, Jesus muss es nur willen. Aber doch, wir schreiben etwas, wir sagen, ja. Jesus muss es nur willen. Und eigentlich die Frage, dass der Hauptmann fragt an Jesus, ist nicht nur, kannst du etwas magisch sagen, sondern die Frage ist, willst du es? Oder vielleicht ein bisschen mehr, kannst du es willen? Can you will it? Can you want it? Ist die Deutsch richtig da oder total falsch? Und nur das, nur diese kleine Ding ist genug. Nur diese kleine Ding ist genug. Und es ist genug, weil es hat alle die andere Sache da, ja? Eine Nichtjüdin, es betet über jemand, das eigentlich ist nur ein Diener, er kommt sich selbst, er ist demütig, alle diese Dinge kommen zusammen. Und dann Jesus hat bemerkt, aha, solche Dinge kommt nicht von den Juden. Die kommt nicht von den Juden. Die Juden hat kein Interesse an die anderen Leute. Die Juden in den Zeiten, das ist nicht heute, ja? Man muss vorsichtig sein, weil wir reden von Juden, als ob die sind dieselbe. Die sind nicht dieselbe, ja? Aber in der Zeit, die Juden hat keine Interesse an andere Leute. Die haben die Idee, wir sind besonders, wir sind Gottes Volk, wir sind die Richtige, wir sind. Und die andere, die muss für sich selbst kommen. Gott liebt uns nur. Und hier, Jesus stellt diese ganze Theologie in Frage und sagt, hier ist jemand, das hat eine große Glaube. Eigentlich die größte Glaube, ich habe erfasst. The biggest faith I've ever seen. So, hier kommt ein bisschen von einer Herausforderung. Ein Predigt muss dich auch herausfordern. Du musst etwas Neues lernen. Es ist nicht so einfach. Wenn du gehst nach Hause und du sagst, das war eine schöne, nette Predigt, habe ich versagt. Aber auch, ich muss dir sagen, die Bibel sagt das ganz klar. Matthäus sagt das ganz klar. Du solltest solche Glauben haben. Ich sollte solche Glauben haben, ja. So große Glauben, dass du weißt genau, Jesus muss nur etwas willen oder nur etwas sagen. Du solltest das haben. Das ist Matthäus' Botschaft. Aber für mich, ich habe nicht diese Glauben. Für dich auch, oder? Vielleicht ist es nur mich. Vielleicht bin ich nicht stark genug. Und mein Glauben ist eigentlich nicht so groß. Und so, es ist eine sehr große Herausforderung. Wie kommt man zu dem Punkt, dass du weißt, ganz einfach, wenn ich auf jemanden bete, das hat eine Krankheit oder leidet und ich möchte nur beten, dass eine Heilung kommt. Das Glauben habe ich nicht. So, ich müsste nicht sagen, dass wir sollte solche Glauben nicht haben, aber ich möchte auch ein bisschen ermutigen, mich ermutigen, hoffentlich dich ermutigen, dass das ist nicht nur die einzige Ding, was Matthäus redet. Matthäus redet auch, in Matthäus findest du diese Geschichte von Glauben wie ein Senfkorn. Ja? In Matthäus auch, du hast die Geschichte von Petrus auf dem Wasser. Petrus möchte auf dem Wasser laufen und es fängt an zu senken und dann Jesus sagt, warum hast du kleine Glauben? Nicht, warum hast du kein Glauben? Und auch sehr interessant, auf die Ende von Matthäus, da siehst du nur ganz in dem Moment, dass Jesus möchte weggehen. In Matthäus hast du die Momente, dass alle Jünger kommen und sie betet Jesus an. Und dann siehst du dieser, doch einige zweifelt. Selbst Jesus' Jünger zweifelt in dem Moment. Und Jesus hat nicht in dem Moment gesagt, okay, ganz gut, du hast mich angebeten, die 8, du gehst weiter, die andere 4, es tut mir leid, aber du hast einen Zweifel, geh nach Hause. Jesus hat zu alle gesagt, trotz deinem Zweifel, geh hinaus und gib meine Botschaft weiter. Und was ist die Botschaft? Die Botschaft ist diese ganze Geschichte. Die Geschichte von den römischen Soldaten, das kommt zu Jesus. Hier sehen wir denn die Frage. In dieser Geschichte stellt Jesus eine ganz starke Frage. Wer ist drin und wer ist draus? Wer ist die richtige Juden und die richtige Nicht-Juden? Oder wir können doch heutzutage sagen, wer ist die richtige Christ und die nicht richtige Christ? Und Jesus bringt eine sehr große Herausforderung. Darum sage ich dir auch, eine Predigt muss eine Herausforderung. Das wird eine Herausforderung. Das war für mich auch eine Herausforderung. Hier sagt Jesus etwas, was ich mag nicht. Darf ich das sagen? Da gibt es viele Dinge in der Bibel, ich mag nicht, aber man muss mit es beschäftigen. Er sagt ganz klar, vielen Menschen aus aller Welten werden kommen und mit Abraham Isaac. Ja. Eigentlich, was er sagt, ist, viele Nicht-Juden wird kommen Und dann sagt er zu den Juden, zu den Zuhörern, dass viele, die ursprüngliche für Gottes Königreich, eigentlich die Leute, das sollte in Gottes Königreich kommen, die Leute, das sind Gottes Volk, die Leute, das sind die richtigen Leute, eigentlich viele von sie wird raus. Vor ein paar Wochen, jemand hat mich gefragt, eine Frage über Hölle oder Himmel und sowas. Und das ist eine Bibelstelle, wo wir finden etwas sehr interessant über Jesus' Idee von Himmel. In diesem Bibelvers finden wir einen Großhimmel und eine Kleinhölle. Eine Großhimmel und eine Kleinhölle. Hör mir zu, da gibt es andere Bibelverse, wo das ist anders. Ja? Wo Jesus redet von dem Narrow Path. Und nicht so viel wird, ja, das auch. Aber hier haben wir eine andere Stimmung, einen Großhimmel. Und da komme ich für dich eine Frage, wie groß ist dein Himmel und wie groß ist deine Erde? Nein, deine Hülle, ja. Wer ist drin, wer ist raus? Was bedeutet es, ein wahrer Jude oder ein wahrer Christ zu sein? Was eigentlich bedeutet das für dich? Für mich, über vielen Jahren habe ich gedacht, eigentlich, ich möchte mit solchen Dingen an einen großen Himmel glauben. Und da gibt es guten Grund dafür. So, wenn du bist in theologischer Hochschule und du sitzt und sie redet von das, dann sagen sie, hier redet Jesus eigentlich nicht auf die Feinde von Gott. Jesus redet von die zukünftigen Christen. Ja? Und das doch stimmt, weil der wird viele zukünftige Christen von diesem Moment, von Asien, Afrika und Amerika, das wird Christen werden und darum kommen sie in den Himmel. Ja? Und das stimmt und das ist sehr evangelisch und viele halten das, aber ich glaube trotzdem ist das ein kleiner Himmel. Kann ich dir fragen, wie viele Menschen war es auf der Erde von Anfang bis jetzt? Wie viele geborene Personen, Menschen gibt es? Oder hat es gegeben? How many people have ever lived on the face of the planet? Wie viel glaubst du? Wie viel sind jetzt im Moment? 8. Ja, genau. 8 Milliarden, ja? Wie viele sind Christen im Moment? 2,5 Milliarden. Okay, aber was denkst du für die ganze Geschichte von Menschen? Wie viel glaubst du? Hat jemand eine Idee? Eine Ahnung? 80? Jein. Nicht schlimm. Das hängt an, ob du glaubst, dass die Erde ist 6000 Jahre alt oder ob du glaubst, die Erde ist älter. Wenn du glaubst, es ist 6000 Jahre alt, bist du recht. Hast du recht. 80 Milliarden. Von 2000 bis heute ungefähr 60 Milliarden geboren. 60 Milliarden. Ja? Und heute ist 80 so. Und die 4000 vorher gibst du die 10 Milliarden. Aber wenn du glaubst, dass die Erde wird älter, dann ist es 120 Milliarden. Okay, so denk mal, 80 bis 120 Menschen gibt es. Wie viele Menschen glaubst du, sind Christen oder war Christen? Ja, ja, genau, plus 12.000 Jahre geboren. Eine Ahnung? 10, nicht schlimm, ach, 11. 11. 11 Milliarden Menschen sind Christen. 11 Milliarden Menschen benutzt diese Formel, ich glaube an Jesus. Aber da war 80 bis 120 Milliarden Menschen. Das waren nicht Christen. Das waren nicht Christen. Was für ein Gott glaubst du an, wenn du glaubst, dieser 70 bis 100 Milliarden Menschen gehen in Hölle? Und hier steht Jesus ganz klar für mich, das ist mein Theologie, du musst es in Frage stellen, frag ChatGPT, nicht mich glauben. Hier steht in Frage diese Idee. Hier sagt Jesus, dass der Himmel ist so groß, die wird so viele Menschen kommen, du wirst es nicht erfassen. Ich bekomme oft in Schwierigkeit, in Ärger. Vor ein paar Jahren habe ich auch ein Predigt sowas gefragt und ich habe gesagt, und ich sage das immer, und ich glaube es mehr jetzt, da wird mehr Nicht-Christen im Himmel als Christen. Mehr Nicht-Christen als Christen. Na, vorsichtig hier. Kein Mensch wird gerettet ohne Jesus. Lass uns das ganz klar. Jesus ist der einzige Weg. Jesus ist die Gnade. Jesus ist die Liebe. Jesus ist die Hoffnung. Aber um diese Formula zu sagen, ich glaube an Jesus, da wird mehr Nicht-Christen. Wenn du möchtest mehr, du kannst mein Buch lesen, kannst es auf Amazon kaufen. Ich bekomme 30 Cent. Es heißt The Harrowing of Hell. Es ist in Englisch, es tut mir leid. Und ich habe es geschrieben, als ich war 24. So, es ist nicht die beste. Aber es antwortet diese Frage. Warum sage ich das? Weil hier in dieser Geschichte stellt Matthäus und auch Jesus in Frage alles, was wir wissen von Glauben und alles, was wir wissen von rein und raus. Und Jesus fragt diese Frage denn, oder ich frage diese Frage von dieser Vers, von dem ganzen Ding. Und Jesus fragt es für die Gemeinde, wie sieht dein Himmel aus? Sieht dein Himmel aus so? Schön, nette, weiße Leute, die sind in Gemeinde und Kirche und die singt. Oder ist dein Himmel vielleicht ein bisschen total anders? Schau mal hier, der Mann hat einen komischen Hut, das ich mag nicht. Und der ist wahrscheinlich nicht europäisch. Wie sieht dein Himmel aus? Wer ist drin und wer ist raus? Warum ist das wichtig? Wie gehst du in dein Leben denn? Wie gehst du in dein Leben, wenn du gehst mit der Idee, dass um einen richtigen Glauben zu haben, das ist nur ein sehr seltsamer Leute. Und meine Nachbarn und meine Kollegen bei der Arbeit und in die Schule und auf die Straße, die sind alle Nicht-Juden. Die sind alle, die alle geht in Hölle. Die alle hat keinen Glauben. Und ich allein habe den Glauben. Wie gehst du denn mit diesen Leuten um? Wie gehst du mit diesen Leuten um, wenn du machst Freunde mit sie und du sagst, ich möchte dir zeigen, dass Jesus lebt und das ist mein einziger Grund, ich bin dein Freund. Wie gehst du mit den Leuten, das macht gute Sache in die Welt, die Charities und die NGOs. Wie gehst du mit solchen Leuten, wenn du hast so eine Theologie von Himmel und Hölle? Jesus stellt das in Frage. Ich heute stelle das in Frage. Ich gebe dir eine Herausforderung. Ich frage dir, geh ins Welt, schau mal an, du wirst erstaunen sein, wie viel von diesen Leuten, dass ich denke, kommt nicht mit mir ins Himmel, wird da sein. Wie viele von meinen Nachbarn, meinen Kollegen, meine Mitbegleiter auf dem Bus wird mit mir ins Himmel sein. Und ich sage dir, wenn du wirst für Ewigkeit mit diesen Feinden von Gott leben, ist es besser, dass du fängst an, jetzt Freunde zu machen. Geht hinaus in das Welt. Sucht die Zenturien an, nicht Pharisäer, die unerwarteten Menschen. Und nicht nur die religiösen Menschen, die meinen, bereit zu wissen, wo Gott zu finden. Danke.